Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philbock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge 0 zu hören. Ich freue mich wieder, ein Thema besprechen zu dürfen von einer Zuhörerin. Ein Thema, das auch mir durchaus bekannt vorkommt. Wenn du, die du mir zuhörst, nicht über eine unfassbare Disziplin verfügst, wirst du auch gleich denken, ja, kenne ich. Ich gehe sogar noch weiter, es wäre merkwürdig, wenn es sich bei dir nicht so verhalten würde. Okay, worum geht es denn jetzt? Desto mehr Zeit ich habe, umso weniger schaffe ich. Stellt euch folgende Situation vor. Eigentlich müsste ich mich dringend mal an meine Unterlagen auf dem Schreibtisch machen. Genug Zeit habe ich ja im Moment, aber ich schaffe nichts. Und ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen. Kennt ihr? Ich habe ja schon oft über das Thema Motivation, Zielbildung etc. gesprochen. Wenn ich etwas wirklich will, dann habe ich auch den Antrieb, es zu machen. Oder wenn ich etwas zwar möchte, aber der Plan zur Zielerreichung nicht passt, dann schaffe ich nichts. Oder wenn mein Ziel eigentlich gar nicht wirklich dem entspricht, was ich möchte, dann klappt es auch nicht mit der Handlungsenergie. Darum geht es heute nicht. Heute geht es tatsächlich um das Phänomen, dass ich etwas möchte, in diesem Fall geordnete und erledigte Ablage, aber es einfach nicht schaffe. Ich kriege es nicht mal hin, mich zum Einkaufen aufzuraffen, so meine Themengeberin weiter. Wenn ich einen vollen Terminkalender habe, dann schaffe ich viel mehr an einem einzigen Tag. Ja, Leute, so klar und so normal. Um das zu erklären, muss ich ein wenig in das Thema der Stresshormonproduktion hineingehen. Du hast wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal von den berühmten Stresshormonen gehört. Adrenalin ist das bekannteste in unserem Sprachgebrauch, nehme ich an. Absolut notwendig, wenn ich in einer brenzligen Situation bin. Ich fahre Auto und plötzlich rollt ein Ball über die Fahrbahn, gefolgt von einem laufenden Kind. Da kommt der Impuls, voll in die Eisen zu gehen, im Bruchteil einer Sekunde, befeuert mit einer ordentlichen Portion Adrenalin. Das Herzklopfen und die Erleichterung setzt danach ein, wenn dem Kind nichts passiert ist und wir alle wieder weiterziehen können. Auf die Anspannung folgt Entspannung. Die Produktion von Stresshormonen, zum Beispiel dem Cortisol oder Noradrenalin, findet bei jedem To-Do statt, das Konzentration und Fokus bedarf. Soll heißen, beim Zähneputzen werde ich kaum die Hilfe eines Hormonschubs brauchen, um dieser routinierten Tätigkeit zu folgen. Oder beim Sport. Warum glaubt ihr, sagen eure Fitnesstrainer immer, dass man die Übungen variieren soll? Klar, damit wir den ganzen Körper trainieren, aber auch aus einem anderen Grund, der vielleicht nicht jedem bekannt ist. Wenn ich eine Übung so gut beherrsche, dass sie mir keine Mühe mehr macht, dann spanne ich auch meinen Körper weniger an und die Anspannung brauche ich aber zum Muskelaufbau bzw. Fortschritt beim Training. Und bei jedem Punkt auf meiner To-Do-Liste, den ich nicht nebenher erledige, feuere ich eine Portion Stresshormon ab. Ist der zu erledigende Punkt vollbracht, braucht mein Körper ca. 10 Minuten, um die Portion Stresshormon abzubauen. Stress macht zunächst mal gute Stimmung, denn er macht mich produktiv, beweglich, effizient. Gefährlich, und da bin ich jetzt beim Thema Burnout, wird's, wenn ich gar keine Zeit mehr habe zum Stressabbau und ich mich eigentlich nur noch von To-Do zu To-Do hangele, ohne zwischendurch zu entspannen und den Stress wieder abbaue. Die Atemübungen, die Pausen, die wir Resilienzcoaches unseren Klienten ans Herz legen, haben also einen echten gesundheitlichen Hintergrund. Es gibt immer wieder überlastete Klienten, die zu mir kommen, die sich ein bisschen schwer damit tun, mir zu glauben, dass eine Daueranspannung krank macht. Diejenigen, die sich mit den Sätzen wehren wie »Ja, aber ich kann nicht mehr Pausen machen, denn sonst schaffe ich mein Pensum nicht, und wenn ich mein Pensum nicht schaffe, dann schaffe ich die Abgabe nicht, und dann verliere ich den Kunden oder dann mache ich einen schlechten Job, verliere womöglich noch selbigen oder verpasse die Beförderung etc.« Ja, diese Klienten bitte ich, sich hinzustellen, jede Faser des Körpers anzuspannen, ganz, ganz fest und wenn es wirklich nicht mehr geht, vollends loszulassen, auszuatmen, zu entspannen. Könnt ihr übrigens gerne mal ausprobieren. In dem Zustand befindet sich der Mensch in der Dauerschleife, wenn er keine Pausen macht, wenn er dem Körper keine Chance gibt, das Stresshormon abzubauen. Und es kommen die berühmten körperlichen Symptome von Verspannung über Herz-Kreislauf-Probleme und Schlaflosigkeit. Um nur drei zu nennen, es gibt eine sehr lange Liste an Überlastungssymptomen. Das überzeugt letztendlich jeden Zweifler. Natürlich ist es deswegen immer noch nicht so einfach, da rauszukommen. Die Erklärungen, warum etwas ist, wie es ist, sind ganz einfach. Aber leicht zu verändern ist es deshalb noch lange nicht. Trotzdem ist meiner Meinung nach das Verstehen eines Zusammenhanges der erste Schritt zur Bereitschaft, etwas zu ändern. Okay, ich drifte ein bisschen ab. Heute bin ich ja bei dem genau gegenteiligen Phänomen. Wenn ich aber verstanden habe, wozu Stress im normalen Kreislauf gut ist, dann ist es auch kein Wunder mehr, dass ich total unproduktiv bin, wenn ich nichts auf dem Zettel habe. Ich erledige eigentlich nur noch die Tätigkeiten, die ich automatisch mache, wie Essen, Atmen, Schlafen und gewissen Bedürfnissen im Waschbereich nachgehen. Und ab und zu ist so ein Entspannungstag ja auch wunderbar, aber eben nicht über einen längeren Zeitraum. Über Burnout reden wir viel und auch wenn es den Betroffenen wirklich verdammt schlecht geht, ist es immer noch salonfähiger als ein Bore-out. Denn was passiert mit dem Menschen, wenn er unproduktiv ist, wenn er nichts zu tun hat, wenn er keinen Grund hat, warum er morgens aufsteht, weil er weiß, dass er gleich zur Arbeit fahren muss, gleich den Computer anschmeißen muss, weil er einen Call mit Herrn Meier oder Frau Schulze hat? Der sich nicht auf eine Präsentation, die er in absehbarer Zukunft hat, vorbereiten muss oder sonst irgendwelche To-Dos auf dem Zettel stehen hat. Und als wäre das nicht schon genug, kommt jetzt noch einer obendrauf. Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur ziellos, sondern auch planlos sind, kommen dann mit wunderbar negativen Sätzen zu sich selbst wie »Noch nicht mal das kriegst du hin«, »Du verwahrlost vollkommen«, »So kann das ja nichts werden«, »Du schaffst es ja nicht mal mehr, einkaufen zu gehen.« Diese Gedanken sind ebenso gefährlich wie der vorhin beschriebene nicht abgebaute Stress, weil ich zu viel auf dem Zettel habe. Denn eines unserer psychischen Grundbedürfnisse ist in Gefahr. Selbstwert. Wenn ich anfange, meine Gedanken gegen mich zu richten, mich selbst wertlos fühle, weil ich doch eigentlich überhaupt keinen Grund habe, durchzuhängen, denn ich habe doch so viel Zeit. Dann geht das auch wieder gegen meine Gesundheit. Permanent negative Gedanken bedeuten auch Stress und greifen mein Immunsystem an. Ebenso wie nicht abgebaute Stresshormone. Tja, da haben wir sie wieder, die aus den Fugen geratene Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Nur, dass diese Anspannung, wie eben schon beschrieben, durch mangelndes Selbstwert sich nutzlos vorkommen entsteht. So, ich zeichne jetzt hier natürlich schon wieder ein extremes Szenario. Meine Themengeberin steht mit ihrem Themenwunsch nicht kurz vor dem Bore-out, aber es nervt sie schon ganz schön und macht sie auch ein bisschen hilflos und wütend, dass es so ist. Wie so viele von uns, mich inklusive, hat Corona ziemlich ausgebremst. Sie, also meine heutige Themenpatin, ist jemand, die sehr viel unterwegs ist. Sie hat normalerweise einen absolut vollen Terminkalender, sowohl beruflich als auch privat. Reist sehr viel und wenn sie nicht verreist ist, ist sie in ihrer Heimatstadt trotzdem sehr viel unterwegs. Also das fällt schon mal weg. Das Grundbedürfnis Bindung zu Freunden und zu ihrem Beruf. Wie kommt sie und so viele, denen es ähnlich geht, jetzt da heraus? Am Anfang habe ich gesagt, dass ich sogar behaupte, dass es jedem von uns so geht, dass wir weniger schaffen, wenn unsere To-Do-Liste leer ist. Was uns aber natürlich voneinander unterscheidet, ist, wie wir damit umgehen. Wohl dem, der so diszipliniert ist, dass er auch einen Tag, der ohne Tagesordnungspunkte gespickt ist, aktiv bleibt. Derjenige hat sich diese Folge erst gar nicht angehört, schätze ich, da es kein Thema für ihn oder sie ist. Aber was machen wir anderen? Naja, der erste Schritt ist Akzeptanz. Ich hoffe, dass ihr jetzt zunächst mal verständnisvoller und liebevoller mit euch selbst seid, jetzt wo ihr wisst, dass es vollkommen normal ist, dass ihr keine Energie habt, irgendetwas zu schaffen, wenn ihr durchhängt. Und je gestresster ihr vor der Durchhängephase wart, desto länger braucht ihr, bis ihr eine Strategie, die ich gleich vorstellen werde, anwenden könnt. Menschen, die wirklich richtig heftig im Burnout gelandet sind, brauchen nicht ohne Grund mehrere Wochen bis hin zu Monaten, bis sie wieder auf ein normales Arbeitspensum kommen können. Also, wenn ihr zum Beispiel in dieser Covid-Zwangspause seid, weil ihr selbstständig seid, euch Aufträge weggebrochen sind oder noch andere Gründe dazu geführt haben, dass eure To-Do-Liste leer ist, dann braucht ihr einen Plan, wie ihr euch selbst sozusagen aktivieren könnt. Und wenn ihr es gewohnt wart, vor Corona von außen Aufgaben und Beschäftigungen zu bekommen, dann wird sich das jetzt möglicherweise zunächst mal nicht so toll anfühlen. Ich weiß genau, wovon ich rede, denn ich bin freiberuflich und mir sind zunächst eine Menge To-Dos von außen weggebrochen. Und ich brauche jeden Morgen Disziplin, nein, fast schon eine Selbstüberlistung, wie ich in Gang komme. Und zwar verwende ich zwei Methoden. Die erste hilft mir tatsächlich, tatkräftig und relativ motiviert aus dem Bett zu kommen. Ich mache mir abends den Plan des nächsten Tages. Ich möchte Sport machen, ich muss einkaufen gehen und ich muss x Stunden an einem Konzept, an einer neuen Podcast-Folge etc. arbeiten oder eben meine Ablage machen oder was auch immer es ist. Termine von außen, zum Beispiel ein Arzttermin, ein geplantes digitales Meeting und so weiter, bedürfen weniger Disziplin, denn die sind ja gesetzt. Nein, hierbei geht es ausschließlich um Erledigungen, die jetzt auch kein Drama nach sich ziehen, wenn ich sie morgen nicht mache. Das Drama würde sicherlich irgendwann kommen, aber es ist morgen eben noch nicht so weit mit der Katastrophe. Also, ich muss mich selbst überlisten, um morgen zeitig aufzustehen. Und da wende ich die 5-Sekunden-Regel an. Mir fällt gerade auf, dass ihr immer so denkbar dämliche klingende Tipps von mir erhaltet. In meiner Folge, wo es um die Neujahresresolution ging, habe ich euch den Würmli vorgestellt. Jetzt eine 5-Sekunden-Regel. Kleine Anmerkung am Rande, ihr könnt sicher sein, dass die Methoden, die ich hier vorstelle und selbst anwende, immer einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Einigen meiner Klienten ist es zwar ziemlich egal, woher etwas kommt und wie es sich erklärt. Hauptsache, es funktioniert. Andere, so wie ich auch, möchten immer erstmal verstehen, warum etwas funktioniert und dann legen sie los. Von Mel Robbins habe ich das Hörbuch The 5-Second-Rule gehört und seitdem wende ich die Regel an, um morgens in die Gänge zu kommen und mich so auf einen produktiven Tag einstelle. Also, Wecker klingelt. Ich habe dann genau 5 Sekunden Zeit, um aufzustehen und mich nicht umzudrehen und weiterzuschlafen. Auch dieses Zeitfenster hat eine neuropsychologische Bewandtnis. Nach 5 Sekunden fange ich nämlich an, mit mir in den Dialog zu gehen und Gründe zu finden, warum ich mich nochmal umdrehen könne, in meinem spannenden Buch weiterlesen könne oder zu sehen, was im Ferni so läuft. Es ist ja auch wichtig, sich auch mal dem Müßiggang hinzugeben, etwas für sich zu tun und sowieso, es wartet ja keine Abgabe auf mich, etc., etc. Schon verloren. Also, Wecker klingelt, ich zähle 5 Sekunden rückwärts, eben wie ein Countdown und stehe auf und folge meinem Tagesplan. Ist jetzt nicht so, als würde sich das besonders gut anfühlen, wenn es noch dunkel draußen ist und ich plötzlich zum Frühaufsteher aus Überzeugung geworden bin. Aber, und darauf kommt es an, ich fühle mich gut, weil ich einem Tagesplan nachgehe. Und mich das selbstwirksam macht. Der erste Tagesordnungspunkt ist schon abgehakt. Auch ohne Termin habe ich die Power, etwas zu schaffen. Über diese 5-Sekunden-Regel und den inneren Schweinehund, die irgendwie etwas miteinander zu tun haben, werde ich in meiner nächsten Folge ausführlicher reden. Nächste kleine Hilfestellung ist die Wenn-Dann-Aussage. Für wirklich ungeliebte Aufgaben wie Ablage, also wenn das eine ungeliebte Aufgabe bei euch ist, dann kann Folgendes sehr hilfreich sein. Das habe ich auch schon mal in einer Folge erwähnt, aber ihr wisst ja, durch Wiederholung lernt man. So funktioniert es. Sucht euch ein Datum aus, wo ihr eben zum Beispiel die Ablage erledigen möchtet. Und dann schreibt auf euren Wochen- oder Tagesplan, wenn ich mich an Tag X an meine Ablage mache, dann fühle ich mich wunderbar. Oder dann mache ich das voller Energie und fühle mich hinterher großartig. Oder eben ein Satz in eurem Wortlaut. Ich schwöre euch, das funktioniert. Ihr seid sozusagen auf den Tag programmiert und dann auch noch mit einem guten Gefühl. Macht es aber wie immer realistisch. An Tag X stehe ich auf, mache meine Ablage, erledige die Steuererklärung, gewinne 3 neue Klienten und räume den Keller aus. Nein, das wird nichts. Ebenso wie Ziele sollten auch eure Pläne realistisch sein. Und ein bester Garant, um zu merken, dass es klappt, ist wie immer der Mäuseschritt. Fangt mit einer kleinen Erledigung an und steigert euch. Und irgendwann habt ihr es so drauf, dass ihr eine Erledigung einfach nur noch auf eine To-Do-Liste schreibt und ihr kein Wenn-Dann mehr braucht. Was ich, wie gesagt, nach wie vor brauche, ist das Herunterzählen, um morgens energetisch aufzustehen. Ausschlafen ist und bleibt einfach herrlich für mich und ich genieße es umso mehr am Wochenende. Ach ja, und abschließend noch ein Hinweis zur To-Do-Liste. Es hat einen Grund, warum To-Do-Listen, also richtig geschriebene oder in meinen Notizen im Smartphone eingetragene, wichtig sind. Habe ich die Liste nur im Kopf, ist es eine Sache mehr, die in meinem Kopfspeicher ist und mich stresst, wenn ich sie nicht gemacht habe. Indem ich sie aber aufschreibe und dann bewusst einen dicken, fetten Haken dahinter mache, nach Erledigung, dann fühlt sich das auch noch mal richtig gut an. Ich entlaste sozusagen meinen eingebauten Speicher im Kopf. Auf meiner Liste steht jetzt nur noch ein Danke an meine Zuhörerin, weil sie ein tolles und wichtiges Thema angesprochen hat. Denn es ist zwar womöglich in dieser Zeit besonders brisant, aber das Thema Bore-out ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft viel zu wenig beleuchtet wird. Bei Psychologen natürlich überhaupt kein unbekanntes Thema, aber in unserer Leistungsgesellschaft eben weniger. Wenn ihr das nächste Mal über einen Bekannten oder Freund denkt, dass der ja echt mal ein bisschen mehr schaffen könne, der hat doch echt nichts zu tun, dann denkt darüber nach, ob es sich wirklich um Faulheit oder um eine Unterforderung bei diesem Menschen handelt. Dazu könnte ich noch lange weiterreden, aber für heute reicht es. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt gut gelaunt, alles Liebe, eure Ariane.